Diese Bauchdetektivgeschichte ist für dich, wenn du das Gefühl hast, beim Essen fast nichts mehr zu vertragen. Wenn du eh schon Gluten, Milchprodukte, Zucker, Lektine und Co. weglässt, es dir aber trotzdem nicht besser geht. Und diese Bauchdetektivgeschichte ist ganz besonders für dich, wenn dich interessiert, ob du deine Bauchbeschwerden mit einer FODMAP-armen Ernährung endlich loswerden kannst.
Servus und herzlich willkommen bei meinen Bauchdetektivgeschichten, deinem Podcast rund um Bauchbeschwerden und Darmgesundheit. Ich bin Daniela, Ernährungswissenschaftlerin und Diätologin aus Wien und ich helfe Menschen mit Bauchbeschwerden und Gewichtssorgen dabei, dass es ihnen rasch wieder gut geht. Super schön, dass du da bist. Ich wünsche dir viel Spaß bei meiner aktuellen Bauchdetektivgeschichte.
In meiner achten Bauchdetektivgeschichte, die am 10. Oktober 2023, also vor fast 3 Jahren erschienen ist, habe ich schon mal drüber gesprochen, warum es bei Bauchbeschwerden keine gute Idee ist, immer mehr Lebensmittel wegzulassen, in der Hoffnung, dass dadurch die Bauchbeschwerden besser werden. Heute, mittlerweile 80 Bauchdetektivgeschichten später, möchte ich genau dort noch einmal anknüpfen. Denn leider ist das Thema aktueller denn je. Immer wieder sehe ich, aber auch Kolleginnen, andere Ernährungsfachkräfte, mit denen ich im Austausch bin, Patienten und Patientinnen, die nämlich genau das gemacht haben. Und zwar für Wochen, Monate, ja sogar Jahre, bevor sie dann endlich zu uns kommen. Eine Kollegin von mir, die hat zum Beispiel letztens eine Patientin gehabt, die hat 2,5 Jahre auf Rat ihrer Hausärztin alles Mögliche weggelassen. Fructose, Sorbit, Histamin, Gluten und. Ja. Und ich habe auch jetzt aktuell wieder einen Patienten in Betreuung, der hat sich in diversen Internetforen informiert, in Facebook-Gruppen auf Social Media und hat sich dann seine eigene Diät unter Anführungszeichen gebastelt. Und die macht er jetzt seit mittlerweile etwas mehr als 3 Monaten. Das bedeutet konkret, dass er nichts anderes isst als 3-mal täglich gekochte Hühnerbrust und einen Gemüsebrei aus Karotte, Zucchini und Gurke. Und da gibt er noch etwas MCT-Öl dazu. That's it. Und falls du meine Bauchdetektivgeschichten regelmäßig hörst, dann weißt du, dass sowas natürlich eine Katastrophe ist. So eine einseitige Ernährung, wie ich es gerade beschrieben habe, nicht nur für den Darm so, sondern natürlich auch für den Körper an sich. Denn das ist in keinem Fall bedarfsdeckend. Vielleicht noch für Eiweiß, aber Kohlenhydrate, Fette, Fettqualität, also quasi, dass man da auch einen schönen Mix hat aus den ungesättigten Fettsäuren, also Omega 3, 6 und 9, die ja der Körper selber nicht bauen kann und so weiter und so fort. Und mir ist natürlich klar, dass das oft aus Verzweiflung passiert. Und die typische Realität ist einfach, die Leute haben Bauchbeschwerden, sehr viele informieren sich im Internet, sie googeln, sie sind in irgendwelchen Internetforen, in Facebook-Gruppen, sind auf Social Media. Sie finden dann irgendwelche Konzepte, zum Beispiel das FODMAP-Konzept, drucken sich dann irgendwelche Listen aus und halten sich eisern dran. Oder sie bekommen von Fachkräften auch diese Empfehlungen, von ÄrztInnen, von HeilpraktikerInnen, eben von Fachkräften, die keine Ernährungsfachkräfte sind, die da zu wenig Ausbildung haben oder gar keine und die einfach auch nur eben wiederum diese Listen, diese Verbotslisten weitergeben und sagen, ja, lassen Sie das weg, halten Sie sich da dran, das wird schon besser werden. Aber das ist es nicht. Also der richtige Weg wäre, eine Überweisung zu einer Ernährungsfachkraft mitzugeben und dann wirklich mit einer spezialisierten Ernährungsfachkraft zusammenzuarbeiten und sich da begleiten zu lassen. Spezialisiert ist natürlich insofern wichtig, als wir Ernährungsfachkräfte verschiedene Spezialgebiete haben und nicht jeder kennt sich zum Beispiel im Detail mit Bauchbeschwerden aus. Also die grundlegenden Sachen haben wir alle gelernt, ja. Alle können wir alle Diagnosen betreuen, also quasi alle medizinischen Eventualitäten, die Ernährungstherapie benötigen. Aber wir alle spezialisieren uns und ich bin eben zum Beispiel auf Bauchbeschwerden spezialisiert und kenne mich daher in diesem Bereich sehr gut aus. Aber ich würde jetzt zum Beispiel PatientInnen mit einem Typ-1-Diabetes zu entsprechenden Kollegen und Kolleginnen weiterschicken, die sich da wiederum spezialisiert haben. Also die erste Message, die du dir schon mal mitnehmen kannst, ist: Lass dich bitte von einer auf deine Diagnosen oder Probleme spezialisierten Ernährungsfachkraft begleiten. Frag da deinen Arzt oder Ärztin um eine Überweisung und such dir dann, wie gesagt, eine spezialisierte Ernährungsfachkraft, eine Diätologin, Diätologen, Diätassistentin, Diätassistent, Ökotrophologin. Und in Deutschland gibt es sogar die Möglichkeit der ärztlichen Notwendigkeitsbescheinigung, die der Arzt ausstellt oder die Ärztin. Und dann bekommst du, wenn du mit einer Ernährungsfachkraft arbeitest, auch die Ernährungstherapie durch die Krankenkasse bezuschusst. Etwas, das ich auch immer wieder sehe und das ich vermeiden ließe, wenn Betroffene gleich von vornherein mit einer Ernährungsfachkraft arbeiten würden, ist, dass verschiedene Ernährungstherapiekonzepte falsch durchgeführt werden. Zum Beispiel wird bei Fructose- oder Sorbitintoleranz oder auch Histaminintoleranz wird Histamin, Fructose, Sorbit komplett weggelassen. Für immer sozusagen. Und das ist nicht der Sinn. Eine Ernährungstherapie bei Intoleranzen ist immer, dass es drei Phasen gibt. Es gibt eine Karenzphase, wo man das mal weglässt, dass sich alles beruhigt. Und dann gibt es die Phase, wo man versucht herauszufinden, mit eben einer Ernährungsfachkraft, die einen da begleitet, was ist die individuelle Toleranzgrenze. Und dann stellt man aus dem eine Dauerernährung zusammen. Dasselbe gilt fürs FODMAP-Konzept. Aber auch hier ist es so, dass ungefähr, ich würde sagen, 98% der Betroffenen, die zu mir kommen, mir im Erstanamnesegespräch sagen, dass sie schon seit 2, 3, 4 Monaten oder sogar Jahren Low FODMAP essen, also sich FODMAP-arm ernähren. Dabei ist das überhaupt nicht so gedacht. Die FODMAP-arme Phase ist nur die erste von 3 Phasen in diesem Therapiekonzept. Die dient nur dazu, dass man die Beschwerden mal runterbringt, dass es dem Patienten etwas besser geht, sodass man dann die Testphase anschließen kann und dadurch eine systematische Austestung der FODMAPs, und ich betone systematisch, also nicht irgendwie, na probieren es halt irgendwie aus, sondern wirklich angeleitet nach einem genauen Konzept mit steigenden Mengen und, dass man da dann wirklich schaut, wie ist die individuelle Toleranzgrenze und aus dem dann in der dritten Phase die Dauerernährung zusammenstellt. Falls du jetzt überhaupt ausgestiegen bist und sagst, boah, was, FODMAP, noch nie gehört, was ist denn das? FODMAP ist ein englisches Akronym und das kommt eigentlich ursprünglich aus der Monash University in Melbourne. Dort wurde das FODMAP-Konzept entwickelt und FODMAP steht jetzt für Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides and Polyols. Und diese FODMAPs, die werden quasi in deinem Dünndarm nicht oder nur schlecht aufgenommen, wandern dann, wenn das passiert, weiter in den Dickdarm und dort ziehen sie Wasser in den Darm. Das führt zu weichem Stuhl oder Durchfall und außerdem werden sie vom Darm so dann dort fermentiert, also gefressen, wodurch dann Gase entstehen, die dann für Blähungen und Blähbauch verantwortlich sind. Die ersten Daten zum FODMAP-Konzept wurden von der Monash University 1995 publiziert und mittlerweile ist das wirklich eine etablierte Ernährungstherapie beim Reizdarmsyndrom. Es hilft tatsächlich 3 von 4 Reizdarmbetroffenen. Also das ist wirklich toll, aber eben nur, wenn man das Konzept mit diesen drei Phasen nicht im Alleingang macht, sondern in Begleitung von einer spezialisierten Ernährungsfachkraft, die sich da auskennt und die einen wirklich gut da durchführt. Denn es ist eben absolut nicht ratenswert, ewig lang in dieser ersten Phase hängen zu bleiben, weil man da die ganze Situation langfristig nur noch schlechter macht. Denn, wie ich schon erwähnt habe, der Darm zu fermentiert die FODMAPs, die sind wichtiges Darmzufutter und drum sollte man die auch nicht komplett streichen, sondern unbedingt auch einbauen. Das gilt übrigens auch für andere, unter Anführungszeichen, Intoleranzsubstanzen, also sowas wie Fructose, Sorbit, auch Histamin. Da muss man immer genau schauen, was geht da, in welchen Mengen und Kombinationen. Es ist nie so bei Intoleranzen, dass da gar nichts geht. Ganz im Gegenteil. Es kommt immer auf die Menge und Kombination mit anderen Lebensmitteln und Nährstoffen an und auf das, wie macht man es im Alltag, in der Praxis. Also ob man da jetzt auf Urlaub ist oder zu Hause, ob man in der Kantine isst oder sich selbst kocht. Also genau das ist es, wo man mit einer Ernährungsfachkraft super arbeiten kann, weil wir uns ja wirklich um die Umsetzung im Alltag kümmern. Und wenn du da tiefer einsteigen möchtest in diese einzelnen Intoleranzen, da habe ich auch schon einige Bauchdetektivgeschichten dazu aufgenommen. Das heißt, schau da einfach in deiner Podcast-App, gib da als Suchbegriff Laktose, Fructose, Histamin beispielsweise ein und dann werden dir diese Bauchdetektivgeschichten angezeigt. Ich begleite dich bei diesen Intoleranzen selbstverständlich auch durch die entsprechende Ernährungstherapie und falls du sagst, boah, das ist mir zu kostspielig oder ich habe da keine Zeit oder so für so eine Ernährungstherapie 1:1, dann gibt es auch meine Ruhe im Bauch Toolkits bei Laktose, Fructose und Sorbitintoleranz beziehungsweise mein Histamin in Griff Programm, das du dir da gerne holen kannst. Denn da begleite ich dich virtuell durch die entsprechende Ernährungstherapie. Und ich habe diese Möglichkeiten genau deswegen kreiert, weil es in Österreich so ist leider, dass die Ernährungstherapie nicht von den Krankenkassen bezuschusst wird und sich deswegen das auch nicht jeder und jede leisten kann. Also das aus der eigenen Tasche zu bezahlen, weil man ja doch dann meistens so um die 4 Termine benötigt. Und das war mir einfach von Anfang an ein Dorn im Auge, weil ich mir gedacht habe, das kann es ja wohl nicht sein, dass nur weil ich mir das nicht leisten kann, ich dann einfach irgendwie herumwursteln muss und genau oft dann in solche blöden Situationen komme, wie ich es jetzt gerade am Anfang beschrieben habe. Also, dass die Leute dann irgendwas sich ergoogeln oder in irgendwelchen Foren oder von irgendwelchen Nichtfachkräften empfohlen bekommen, wo sie dann, wenn sie das umsetzen, im Endeffekt schlechter dastehen als zuvor. Also, weglassen ist keine Dauerlösung bei Bauchbeschwerden, sondern was solltest du jetzt stattdessen tun, wenn du Bauchbeschwerden hast? Nummer eins ist mal, dass du schaust, was ist denn die Ursache von dem Ganzen? Also es geht gar nicht darum, was muss ich alles weglassen, sondern warum habe ich überhaupt Bauchbeschwerden? Das gehört erst einmal abgeklärt. Hier habe ich auch schon ein Produkt entwickelt, ein Online-Produkt, das du dir holen kannst, mal ganz niederschwellig zum Einsteigen. Das heißt, das ist eine Kombi und die heißt Verstehe deine Bauchbeschwerden. Da gehe ich auf Verstopfung, Durchfall und auf Blähungen, Blähbauch ein. Aber grundsätzlich jetzt, wichtig ist, dass einmal eine medizinische Abklärung stattfindet. Also das heißt, nicht auf eigene Faust irgendwas weglassen, sondern zunächst einmal schauen, was hinter den Beschwerden steckt. Das heißt, zum Facharzt gehen, Gastroenterologe, Gastroenterologin, da mal schauen, die macht Blutstuhluntersuchung, Ultraschall, eventuell eine Gastro- oder Koloskopie, also der Magen- und oder Darmspiegelung, Atemtests und dann kann man mal schauen, okay, was ist da die Ursache? Und wenn alles quasi negativ zurückkommt, also alles unter Anführungszeichen in Ordnung ist, du aber trotzdem Beschwerden hast, dann wird oft ein Reizdarm oder Reizmagen diagnostiziert. Das ist für Betroffene oft sehr unbefriedigend. Ich habe das schon oft erlebt, dass sie sagen, ah, ich habe so viele Abklärungen gemacht und jetzt habe ich diesen Stempel aufgedrückt bekommen und jetzt kann man nichts mehr tun für mich. Aber es ist wichtig, diese, wir sagen dazu, Differentialdiagnose zu machen. Das heißt, wirklich zu schauen, ist nichts anderes dahinter. Da gibt es wirklich eine genaue Auflistung an verschiedenen Erkrankungen, die ausgeschlossen werden müssen, bevor die Diagnose Reizdarm gestellt wird. Das ist auch ganz wichtig. Zum Beispiel jetzt, was mir sofort einfällt, ist, dass man nicht gleich zum Beispiel Gluten weglässt, sondern dass man zuerst Zöliakie-Antikörper bestimmt, schaut, ob das anschlägt. Dann, wenn das anschlägt, wird eine Magenspiegelung gemacht, wo man sich den Dünndarm anschaut und schaut, wie da die Schleimhaut ausschaut und ob eben eine Zöliakie vorliegt, weil dann ist die Ernährungstherapie streng glutenfrei. Ja? Und das ist wichtig, dass man das vorher macht, weil nachher, wenn man schon mal Gluten weggelassen hat, dann sieht man diese Antikörper nicht mehr. Aber es muss wirklich, wenn es Zöliakie wäre, streng weggelassen werden. Und das ist eben, also die Ernährungstherapie ist eine andere, ob ich wirklich eine Zöliakie habe oder nur, unter Anführungszeichen, Weizen nicht so gut vertrage oder Roggen. Weil da kann ich schön schauen, da gibt es Workarounds, da kann man mit Sauerteigbrot arbeiten und. Ich erkläre das genauer in meinem Wissenshappen-Vortrag zum FODMAP-Konzept, weil das basiert eben auf den Oligosacchariden, auf den Fructooligosacchariden, den FODMAPs. Und ich habe auch übrigens auch zur Zöliakie schon zwei Bauchdetektivgeschichten aufgenommen, die du dir gerne auch anhören kannst. Das sind die Nummer 62 und 63, wo ich meine liebe Kollegin, die Katharina Knoblich, interviewt habe, die da sehr viel, also die ist da wirklich drauf spezialisiert auf die Zöliakie, hat doch selber Zöliakie. Also hör dir das gerne an, wenn du da mehr wissen möchtest. Dann, wenn die Diagnose jetzt steht, also zum Beispiel Fructoseintoleranz, Histamin, Unverträglichkeit oder Reizdarm, dann, wie gesagt, spezialisierte Ernährungsfachkraft suchen. Bitte wirklich eine Ernährungsfachkraft und nicht nur mit Listen vom Arzt nach Hause gehen oder der Ärztin oder Heilpraktikerin oder was auch immer oder dich selber im Internet oder mit der KI informieren, weil wir kümmern uns wirklich um die Umsetzung. Wir nehmen dich da an die Hand und ich sehe es, also ich meine, ich arbeite jetzt 12 Jahre als Diätologin und ich habe schon so viel gesehen und eines, was sich durchzieht, ist, dass die meisten eh schon genug wissen, aber dass sie nicht wissen, wie sie das umsetzen können. Und genau da unterstützen wir Ernährungsfachkräfte. Also eine gute Ernährungsfachkraft, die gibt nicht nur irgendwelche Handouts und Listen raus, sondern gerade wir Niedergelassenen, also quasi freiberuflichen Kollegen und Kolleginnen, wir haben auch genug Zeit, uns hinzusetzen und im Detail in unserer Ernährungstherapie dich an die Hand zu nehmen und zu schauen, okay, was kannst du zum Frühstück, Mittagessen, Abendessen essen, wenn du jetzt FODMAPs nicht so gut verträgst? Wie machst du die Testphase? Was ist eine gute Dauerernährung dann für dich? Wie machst du es beim Sport, im Urlaub, was auch immer? Ja? Also bitte da mit jemandem zusammenarbeiten. Und dann ist mir noch wichtig, dass die Ernährungstherapie auch idealerweise ganzheitlich sein sollte. Das heißt, dass man nicht nur auf mögliche Trigger im Essen schaut, und wie du dein Essen dann zusammenstellen kannst und deine individuelle Toleranzgrenze rausfindest, sondern dass da auch geschaut wird, also das wird eh geschaut auf das Essverhalten, wie schnell isst du, wie gut kaust du, Mahlzeitenrhythmus, Portionsgrößen und so weiter, aber auch unter welchen Bedingungen, ja, wie ist deine Stressbalance, dein Nervensystem, ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist auch etwas, das leider ganz oft unter den Tisch fällt. Also ganz vielen Patienten und Patientinnen ist, bevor sie zu mir kommen, überhaupt nicht bewusst, dass Stress einen riesen Einfluss auf die Verträglichkeit hat, auf die Verdauung hat und vor allem, wenn sie schon wissen, dann wissen sie oft nicht, was sie machen können. Ja? Wie können sie denn sich eine Stressbalance aufbauen, die in ihrem Alltag funktioniert? Denn kaum jemand kann sich jetzt einfach auf die einsame Südseeinsel in die Hängematte setzen und dort chillen. Ja, das ist nicht möglich für viele, für die meisten würde ich sagen. Und darum braucht es einfach Wissen, was kann ich jetzt im Alltag umsetzen. Also ich nenne das De-Stress-Impulse. wie kann ich da das einbauen, wo kann ich mir so kleine Inseln quasi bauen im Alltag. Und auch das ist bei mir in der Ernährungstherapie integriert und auch das kann ich dir sehr, sehr ans Herz legen. Also wie gesagt, 90-95% der Menschen, mit denen ich arbeite, haben da ein Thema und wenn sie das dann angehen, dann sehen sie, wow, da geht sich dann in der Ernährung beim Essen viel mehr aus. Ich vertrage viel mehr, ich kann wieder viel bunter essen. Und das ist es ja, wo wir Ernährungsfachkräfte, wo ich dich hinbringen will. Es geht immer darum, so viel und so bunt wie möglich und nur so wenig Einschränkung wie nötig. Ja, also falls du selber von Bauchbeschwerden betroffen bist, dann, wie gesagt, schau gerne in die Shownotes. Da habe ich dir meine Online-Tools verlinkt und auch eine Bauchdetektivgeschichte zum Reizdarmsyndrom, die ich mit dem Herrn Dr. Thomas Bacharach aufgenommen habe. Und wenn es dir aktuell gut geht, aber du in deinem Freundes-, Bekannten- oder Verwandtenkreis jemanden kennst, der da struggelt, der eh schon fast nichts mehr isst und dem es trotzdem nicht gut geht, dann schick ihm doch diese Bauchdetektivgeschichte weiter. Denn so kannst du mithelfen, dass diese Info mehr Betroffene erreicht. Übrigens auch, wenn du meine Bauchdetektivgeschichten positiv bewertest auf deiner Podcast-Plattform und vielleicht da auch einen Kommentar dazu schreibst. Denn worum es mir geht, ist einfach, dass ich diese Leidenswege, die ich fast tagtäglich in meiner Arbeit sehe, dass wir dem ein Ende setzen können oder sie zumindest drastisch verkürzen können. Weil eines steht fest, wenn es mal so schlecht ist, dass man nur noch eben von Hühnerbrust und einem Gemüsepüree aus 3 Gemüsesorten lebt, 3-mal täglich, dann ist auch oft die Angst schon so groß, wieder was Neues auszuprobieren. Und es geht einem dann wirklich schlecht, weil natürlich der Darm so entsprechend geschrumpft ist und das hat natürlich alles Auswirkungen. Und ich möchte einfach wirklich vermeiden, dass Betroffene so weit kommen. Das ist nicht nötig, das muss nicht sein. Also danke dir für deine Unterstützung. Und das war's für heute. Danke, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, du hast dir aus der heutigen Bauchdetektivgeschichte ganz viel für dich mitnehmen können. Falls du noch Fragen hast, dann schick sie mir gern. Du weißt, ich freue mich immer von dir zu hören, dein Feedback, deine Gedanken, deine Fragen oder Themen, die dich bewegen. Wenn du magst, dann melde dich auf meiner Website gern gratis für mein Mittwochsmail an. Du bekommst dann einmal pro Woche meine Tipps und Tricks, interessante Infos zur Darmgesundheit und köstliche Rezepte direkt in deine E-Mail-Inbox. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend und freue mich, wenn du bei der nächsten Bauchdetektivgeschichte wieder einschaltest. Und bis dahin, denk daran, bei jedem Essen auf deinen Darm zu nicht vergessen. Alles, alles Liebe, deine Bauchdetektivin Daniela.